Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Heute mit Kompressor-Redakteurin Laura Helena Wurth und mit Journalistin und Autorin Maria Latkovic, zugeschaltet aus München. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Eins unserer Themen heute ist die Polit-Doku Inside Bündnis Wagenknecht. Da geht es um die Entstehung dieser inzwischen ja doch enorm erfolgreichen Partei, deren Namensgeberin Sarah Wagenknecht immer wieder Populismus und Radikalität vorgeworfen wird.
Also ich glaube nicht, dass ich radikal bin. Radikal heißt ja irgendwie, man will alles ganz neu machen, wie es noch nie war.
Tja, und daran anknüpfend, dann sprechen wir über die Krise der Demokratie und welche Rolle speziell Kultur und Medien beim Erstarken rechtsextremer Inhalte und Parteien spielen, bis hin zum Konzept der kulturellen Vorherrschaft oder Hegemonie. Und das ist dann ein schöner Kontrast, wir schauen uns den Hype um Tierbabys als Internetstars an, wie etwa Nilpferd Muding aus Thailand oder auch Toni in Berlin. Ich freue mich auf diese Runde, an alle, die uns zuhören, hallo und willkommen. Wir haben uns heute alle eine ZDF-Doku-Serie angeschaut für dieses Gespräch Inside Bündnis Wagenknecht von Christiane Hübscher und Andrea Maurer. Das ist der Versuch, diese neue Partei kennenzulernen und etwas transparenter zu machen, denn bisher sprechen ja besonders Politiker auch gerne von dieser Blackbox BSW, weil man eben so wenig weiß über diese Leute und das Programm. Die Doku geht chronologisch vor, also von der Aufspaltung der Linken über die Parteigründung bis hin zu den Wahlerfolgen im Osten. Und das Ganze ist dann ja professionell gemacht mit spannungsgeladener Musik. Ich habe da schon sehr genau hingeschaut, als Sarah Wagenknecht für mich jedenfalls zum allerersten Mal wirklich mit offenen Haaren zu sehen ist, wenn auch nur von hinten, leider. Sie steht dann da vor dem Spiegel und dann steht da drunter, 10 Minuten braucht Sarah Wagenknecht jeden Morgen, um sich in Sarah Wagenknecht zu verwandeln. Also ich muss sagen, mir hat das gefallen. Wie geht's euch mit der Machart dieser Doku?
Also vielleicht nur 10 Minuten, muss man sagen, weil um sich selber zu so einer Marke zu machen und zu so einer Ikone wie sie, sind 10 Minuten ja gar nicht viel. Und das finde ich ist ganz interessant an dieser Doku, auch mit der Musik, die du schon erwähnt hast. Die ist immer so getragene, bisschen hektische, bisschen panische, pathetische, klassische Musik, bei der ich ganz oft an diese Netflix-Serie Chef's Table denken musste, wo eigentlich die Zubereitung von besonders komplizierten Michelin-sternwürdigen Speisen begleitet. Geleitet und dramatisiert wurde. Also man sieht Sarah Wagenknecht auch ständig irgendwelche Flure entlang laufen, strammen Schrittes, in Limousinen steigen, in Flugzeuge steigen. Also man ist anscheinend, wenn man sich in Sarah Wagenknecht verwandelt hat morgens, sehr viel unterwegs und strammen Schrittes immer irgendwo hin unterwegs auch. Mhm.
Maria, wie geht's dir?
Ich finde es lustig, dass du eben die 10 Minuten erwähnt hast, weil das wirklich die Stelle ist, die sich mir rückblickend am meisten eingeprägt hat, als ich überlegt habe, was habe ich jetzt wirklich Neues mitgenommen? Denn das ist ja nicht die erste Doku über das BSW und auch schon gar nicht über Sarah Wagenknecht. Das ist ja, glaube ich, inzwischen die 4. oder 5.
Ich weiß aber nicht, so ausführlich, glaube ich, hat es nicht gegeben.
Genau, also es sind ja 5 Teile, jeweils 30 Minuten. Das ist sehr lang und auch über den Zeitraum eines Jahres. Trotzdem fand ich, dass man eigentlich relativ wenig Neues erfährt. Die 10 Minuten waren für mich auch neu. Und die Sache mit den Großspendern, den beiden, also Lotte Salingre und Thomas Stanger, diesem Paar, das 5 Millionen ja insgesamt gespendet hat. Das wusste man vorher auch nicht. Und natürlich ist das Neue schon auch dieser Einblick, so hinter die Kulissen schauen, die Gründung einer Partei, beziehungsweise auch das Zerfallen oder der Bruch innerhalb der Linken, was da ja sehr eng begleitet wird.
Also es kommen wirklich sehr, sehr viele Leute zu Wort, ne? Also sowohl von der Linken als auch von anderen Parteien, als auch Kritiker. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie sich leicht gemacht hätten, ne? Sie wollen schon von allen Seiten Infos bekommen über das BSW.
Ja, Sie sprechen ja auch zum Beispiel mit Alice Weidel, die regelmäßig zu Wort kommt und dort gefragt wird. Ich finde auch, dass das so ein bisschen was von How-to-Parteiengründung hat. Und ein Moment, den die beiden Macherinnen, glaube ich, auch immer wieder als so ein Ausreißer-Moment von Sarah Wagenknecht beschrieben haben, der ist ganz am Anfang zu sehen, also wirklich auch in der ersten Folge. Der ist nämlich nicht in der Chronologie drin, der ist nämlich nach der ersten Mal, wo sie sagt, wir können ja nur noch zwischen gigantischem und oder zwischen großartigem und gigantischem Erfolg. Also da lässt sie sich, die ja eigentlich eine sehr kontrollierte Person ist, das erste Mal zu so ein bisschen hinreißen. Ja, Größenwahn möchte ich jetzt nicht sagen, aber lässt sich da wirklich ein bisschen emotional hinreißen. Das ist ein Moment, den, glaube ich, die beiden Macherinnen, habe ich in so einem Interview auch gesehen, gesehen, sehr besonders fanden, weil sie so anscheinend auch während der ganzen Recherche und der ganzen Begleitung nicht so oft erlebt haben.
Also da ist man schon mit relativ wenig zufrieden. Also so richtig menschlich wird sie ja trotz allem nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Frage, die für uns als Journalisten natürlich auch besonders interessant ist, ist, wie geht man vor in so einer Doku? Lässt man sich da etwa vor den Karren spannen oder zeigt man eben wirklich die Ebene hinter der Fassade? Ja, also ich finde, da ist den Macherinnen doch einiges an der Basis gelungen. Also die haben zum Beispiel versucht rauszufinden, am Anfang gleich, wer eigentlich die Unterstützer des BSW sind und warum.
Warum sind Sie heute Abend da? Weil mich Sarah Wagenknecht als Frau interessiert.
Es müssen neue Impulse her, weil so kann es definitiv nicht weiterlaufen. Die Begriffe rechts, links sind so vergiftet, sind so überbenutzt, dass man im Prinzip das erstmal überhaupt neu definieren müsste. Weil gerade bei dem Begriff rechts ploppen 1000 Bilder auf. Was ploppt denn bei links auf? Gar nichts.
Ich bin Schwarzwähler oder Gelbwähler und mittlerweile fühle ich mich dort nicht mehr richtig vertreten.
Weil die Leute unzufrieden sind, wie es zurzeit läuft. Viele Parteien hören nicht mehr hin.
Ja, also es sind ein paar Motive jetzt, die wahrscheinlich auch alle schon mal gehört haben. Wobei ich ganz spannend finde, dass besonders Frauen in dieser Doku immer wieder sagen, dass sie Wagenknecht, aber auch zum Beispiel AfD-Chefin, Co-Chefin Alice Weidel als starke weibliche Vorbilder sehen, obwohl sie eigentlich nicht mit Rechtsextremen sympathisieren. Könnt ihr das als Frauen nachvollziehen? Vielleicht Maria zuerst?
Nein.
Nein, also, ich auch nicht.
Ich kann erstmal verstehen, dass man einer Frau in der Politik Sympathie entgegenbringt, dafür, dass es einfach eine Frau ist, weil wir wissen, dass der Anteil an Frauen in der Politik geringer ist. Aber dann beginnt man sich ja mit den Inhalten zu beschäftigen. Und da finde ich, sind sowohl Alice Weidel als auch Sarah Wagenknecht Politikerin, die für eine Form von Populismus stehen. Jetzt ist Populismus noch keine politische Ausrichtung, es ist erstmal nur eine Strategie. Aber Populismus ist in einer Demokratie immer gefährlich, weil er zur Mehrheit hin will und dadurch die Gefahr besteht, dass Randgruppen an den Rand gedrängt werden, noch stärker und man dann halt die Mehrheit so als das mächtige Element etabliert. Das finde ich bedenklich und was ich aber fast noch verstörender fand, bei all diesen Frauen und übrigens auch bei den Männern, die da zu Wort kamen, also das finde ich ist eigentlich mit das Interessanteste an dieser Doku, was für Leute das sind. Weil man ja lange dachte, dass das BSW der AfD womöglich WählerInnen abgreifen könnte. Tatsächlich sind das aber alles Bürgerliche.
Nein, also, nicht alles.
Also ein paar, die meisten. Es sind ein paar auch dabei, die so, wo man sagen würde, naja, das ist eher so obere Unterschicht oder mittlere Unterschicht. Aber es sind natürlich auch ein paar Leute von der AfD rüber gewechselt. Aber zum Großteil sind das ja tatsächlich Leute, die wahnsinnig informiert sind, auch gebildet und die ja auch von sich sagen, nee, also ich bin nicht rechts und ich würde auch niemals die AfD wählen, sondern wie es eben auch zu hören war, ich habe früher die Grünen gewählt oder die Union. Und das fand ich schon, also das finde ich interessant im Hinblick auf das ganze Demokratie-Thema, das wir ja dann später auch noch besprechen.
Und ganz ähnlich ist es ja auch bei diesem Großspenderpaar, was du auch schon erwähnt hattest. Die sagen ja auch, sie haben früher Grüne gewählt und sehen sich da nicht mehr repräsentiert und haben dann wirklich 5 Millionen in die Hand genommen. Und man redet ja relativ lange und ausführlich da auch mit denen und sitzt mit denen am Küchentisch, wo sie Tee trinken und sich noch einen Kaffee machen. Und das wirkt alles ja eher wie so eine wohlständige Waldorf-Familie im weitesten Sinne. Also man sieht viel Holz, es ist irgendwie gemütlich, es ist nicht. Die sind sehr, sehr gebildete Leute, die eine Meinung haben, die sich da jetzt mit 5 Millionen engagieren. Das fand ich wahnsinnig interessant auch zu sehen. Und ich glaube aber, um einmal noch auf die Machart irgendwie zu sprechen zu kommen, das ist ja wahnsinnig zugänglich. Also es hat dieses wirklich, man fühlt sich, als wäre man bei House of Cards zwischendurch. Also auch wegen der Musik, auch wegen den Schnitten, auch wegen den Einspielern ein Stück weit. Und ich frage mich manchmal, ist es schlecht, dass es so zugänglich ist? Oder ist es vielleicht auch total gut, so eine Realpolitik so zu fiktionalisieren vielleicht auch oder in eine Unterhaltungsform zu pressen?
Also die Doku versucht ja auch zu ergründen, wie eigentlich aus dieser Marxistin und Vorzeigelinken die heutige BSW-Chefin werden konnte. Also diesen Populismusvorwurf haben wir eben auch erwähnt. Den wollen zum Beispiel die Großspender sicher nicht gelten lassen, weil sie sich ja eben selber auch gar nicht als Populismusanhänger sehen. Und wie auch so viele, die sich ja links verorten, das jetzt nicht mehr tun, aber nicht, weil sie rechts wären, sondern eben, weil für sie jedenfalls links nicht mehr ihr links ist. Und da bekommt dann der frühere linken Politiker und Wagenknecht Gatte Oskar Lafontaine eine, wie ich finde, doch ja, einen sehr denkwürdigen Auftritt. Hören wir uns den mal an.
Stellt euch doch mal vor, ich sehe unseren Freund Klaus Ernst hier sitzen, er hätte sich auf die Belegschaft zusammengestellt und hätte gesagt, liebe KollegInnen, die hätten alle gedacht, der sei nicht mehr ganz normal im Kopf oder so. Und deshalb sage ich an alle diejenigen, die glauben, dass diese Gendersprache, dass das irgendetwas mit links zu tun hat, ihr habt sie nicht mehr alle.
Tja, klare Worte von einem früheren, ja, Linken, das kann man ja wohl kaum bestreiten. Laura und Maria, wie kommt das bei euch an?
Also ich glaube einfach irgendwie, man hat andere Probleme, als sich über ein Sternchen und ein Innen so zu ärgern, wie sie es tun. Wenn man sagt, jeder darf sagen, was er will, dann können Leute auch gendern, die gerne gendern
ja,
wollen.
Leute sind begeistert
und
irgendwie.
Die, ne? die es nicht mehr. Mhm. Ja, es ist natürlich, das ist ja das, was der Populismus macht. Das ist eine ganz einfache Lösung. Es wird gesagt, jeder von euch darf jetzt irgendwie das generische Maskulinum verwenden, ohne sich schlecht zu fühlen. Und damit wäre irgendwas gelöst, was es ja natürlich faktisch überhaupt nicht ist.
Mhm. Maria, wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, und das wird ja auch in der Doku an einer Stelle gesagt, dass sowohl Sarah Wagenknecht als auch Oskar Lafontaine immer wahnsinnig gut darin waren und das auch weiterhin sind, zu erspüren, wo tendiert so eine öffentliche Meinung hin. Und beim Thema Gendern oder Genderwahn, wie die beiden es dann ja nennen, ist es ja tatsächlich so, dass sehr viele Leute sagen, ja, also ich habe überhaupt nichts gegen Schwule und Lesben und so weiter, aber wir haben doch wirklich andere Probleme. Und natürlich haben wir auch andere Probleme, aber auch das ist ein Problem. Und all diese Menschen, die finden, naja, also dieses ganze Thema quasi der geschlechtlichen Identifikation, das stellen wir jetzt mal weiter hinten an aufgrund der anderen Dinge, die holt man natürlich ab, wenn man sagt, ja, hier stellt euch vor, Klaus Ernst hätte mit einem Sternchen gesprochen. Das können die beiden wahnsinnig gut.
Mhm. Ich finde es deswegen auch spannend, dass dieser Auftritt da mit reingenommen wurde in die Doku, weil man ja, das ist ja nun kein Geheimnis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben dazu einfach ganz anders steht und dass man da doch eben diesem Populisten, wie ihr jetzt selber auch gesagt habt, dann diese Plattform gibt. Ich finde es aber deswegen auch wichtig, weil ich schon glaube, dass das für die Leute mehr ist, als dass sie sagen, naja, wir haben eigentlich andere Probleme. Also ich meine damit, sie fühlen sich tatsächlich dadurch übergangen, so wie auch bei vielen anderen Punkten. Sie fühlen sich bevormundet. Also dieses Wort wird ja auch sehr häufig genannt. Und deswegen ist es möglicherweise ja eben nicht nur eine Nebensache, sondern für viele BSW-Anhänger dann eben eine der Hauptsachen. Laura.
Aber es ist eben so eine totale Simplifizierung von Problemstellungen, die wir haben, denn das gehört ja alles irgendwie zusammen. Das ist nun mal eine Realität, die ist nun mal komplex und da gehört dann irgendwie auch dazu, wie wir mit geschlechtlicher Identität umgehen. Da gehört aber auch dazu, wie wir mit Geflüchteten umgehen. Das sind ja Dinge, die, klingt erstmal, aber die auf eine Art und Weise alle zusammenhängen. Und ich glaube, das anzuerkennen ist schwierig, da durchzusteigen ist schwierig, Ambiguitäten auszuhalten, Uneindeutigkeiten auszuhalten, ist wahnsinnig schwierig. Und da kommt jemand, der sagt, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist weiß, das ist schwarz, das ist natürlich sehr, sehr einfach. Und damit kann man leicht auf Stimmen fangen gehen, würde ich sagen.
Und sei es eben, dass man diese Gewissheiten eben nicht hinnehmen möchte, die eben viele eben für Gewissheiten halten. Ich möchte da noch einen anderen Punkt ansprechen. Zwei andere wichtige Alleinstellungsmerkmale des BSW sind ja die Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da kommen auch Kritiker ausgiebig in der Doku zu Wort und sehen die tatsächliche oder vermeintliche Russlandnähe des BSW als Achillesferse, also tatsächlich als den Grund, warum dann die Partei am Ende doch scheitern könnte, also zumindest auf Bundesebene. Das denke ich, ist wahrscheinlich auch zutreffend. Und dann ist da auch noch dieses Thema fehlende Aufarbeitung der Corona-Politik.
Es spaltet immer noch die Gesellschaft. Und warum sind bestimmte Leute, Herr Lauterbach oder andere, die damals gelogen haben, immer noch in Amt und Würden und keiner redet darüber?
Wir wollen eine ordentliche Corona-Aufarbeitung wenigstens erstmal auf Landesebene in Gang setzen.
Ich denke schon, dass Sarah Wagenknecht bei vielen ihrer Anhänger eine enorme Glaubwürdigkeit hat durch ihre sehr frühe Kritik der Corona-Maßnahmen.
Also Thema Corona. Und Melanie Ammann haben wir da zuletzt gehört, das ist die Vize-Chefredakteurin des Spiegels. Die nennt also Glaubwürdigkeit als ganz wichtigen Faktor. Wie seht ihr beide das? Arbeitet die Doku das da klug heraus an diesem Thema oder ist euch das zu platt?
Ich glaube oder ich finde es ganz interessant, dass sie wirklich aus allen Medien Leute zu Wort kommen lassen. Also sie sprechen mit Paul Ronsheimer von der Bild, aber eben auch mit Steffen Mau, einem Soziologen, und dadurch ergibt sich natürlich ein total breit gefächertes Bild. Das, finde ich, machen sie sehr gut, und damit wird auch oft die Tatsache ja, weggelassen sozusagen, dass man dort Sarah Wagenknecht oder auch ihre Anhänger komplett ungebremst zu Wort kommen lässt. Also man ordnet immer ein und das nimmt ein bisschen das Tempo raus. Also man kriegt immer wieder so einen Moment der Reflexion da rein, wo man sich auch selber fragen kann, wie, was halte ich eigentlich davon, was da gerade gesagt wurde? Das halte ich für ein kluges Werkzeug, was sie da eingesetzt haben.
Mhm. Ich sehe es ähnlich. Ich finde, dass die Macherinnen der Doku aber gar nicht so unentschieden sind. Beziehungsweise, also ich finde, das Interessante an dieser Doku ist ja auch, man kann sie auf verschiedene Arten gucken. Ich habe mich in vielen von dem bestätigt gesehen, was ich vorher schon dachte und wusste. Ich glaube, wenn man Sarah Wagenknecht und das BSW ganz toll findet, kann man daraus mitnehmen, wahnsinnig tolle Person, wahnsinnig glaubhaft. Und ich glaube, sie ist auf eine Art auch glaubhaft. Das ist aber auch ein Teil ihrer politischen Strategie und ich glaube, das wird auch an einer Stelle in der Doku gesagt. Sie hat ja nie wirklich ein politisches Amt übernommen in der Hinsicht, dass sie Verantwortung tragen musste, sondern sie ist immer die, die kritisiert und dagegen ist. Und ich glaube, auf die Art Glaubwürdigkeit zu erzeugen, ist sehr viel einfacher, als wenn man in der Verantwortung steht und dann irgendwie gucken muss, dass man Ausgleiche herstellt und Kompromisse findet. Und sie hat natürlich total recht, wenn es um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie geht. Und ich glaube, sie spricht auch wirklich für viele Menschen, wenn es um das Thema Russland und Ukraine geht. Also ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft sieht es immer noch anders. Aber man merkt ja, dass die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine sukzessive abnimmt. Mhm. Und insofern, glaube ich, hat sie da schon zwei Punkte. Aber was ich so schwierig finde an dieser ganzen Methode Sarah Wagenknecht, um es mal so zu nennen, ist, dass sie Leuten den Eindruck vermittelt, ja, man müsste nur wollen. Man müsste das jetzt einfach nur mal wollen. Und wenn die Verantwortlichen wollten, dann könnten die das alles durchsetzen. Und dieses total platte Verständnis davon, wie Politik funktioniert, dieses, man muss das halt mit Macht durchsetzen, das finde ich wirklich gefährlich, weil das autoritär ist im Kern. Mhm. Das ist das Gegenteil von demokratisch, was sie da an Vorstellungen quasi mitbringt und auch den Leuten in die Köpfe setzt.
Ist allerdings schon auch fraglich, ob nicht andere Parteien das in vielleicht etwas geringerem Maße aber eben auch tun. Ihr müsst nur uns wählen und dann wird sich da schlagartig was ändern. Also ich spreche da sowas wie Verkehrspolitik an, was dann am Ende sowieso nicht passiert. Ja, also diese fünfteilige Polit-Doku-Serie Inside Bündnis Wagenknecht ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Wir bleiben beim Wochentalk mit den Journalistinnen Maria Latkovic und Laura Helena Wurth. Ja, die Demokratie steckt in einer Krise. Das zeigen einmal mehr die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Es braucht da auf einmal völlig neue Koalitionen und da ist der Player BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, besonders wichtig in Abgrenzung auch zur AfD, die aber dennoch ja immer stärker wird gefühlt. Maria, du hast dieses Thema recherchiert, du siehst das Konzept der kulturellen Hegemonie als zentrale Strategie der Rechtsextremen. Worum geht es dabei genau?
Also die Idee der kulturellen Hegemonie, die geht letztlich auf den Gedanken zurück, dass wir in einer Demokratie oder in Demokratien im Allgemeinen ja letztlich den politischen Raum haben, eben vertreten durch Parlamente, PolitikerInnen und so weiter. Und wir haben sozusagen einen vorpolitischen Raum, der eigentlich stark in der Gesellschaft verhaftet ist und der total wichtig ist. Aber leider von den etablierten Parteien, also ich würde gar nicht sagen, vernachlässigt wird unbedingt. Ich glaube, dass ganz viele Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch dazu beigetragen haben, dass dieser Raum verengt wird. Also im vorpolitischen Raum, da gehört eben genauso die Popkultur rein wie die Medien. Da gehören auch, Theater rein. Da gehören Gewerkschaften rein, Vereine, Schützenvereine, Sportvereine. Das alles ist der vorpolitische Raum. Und während sich die etablierten Parteien, um es jetzt mal in Richtung AfD zu lenken und auch BSW, während die sich ja im politischen Raum etabliert haben und sowieso präsent sind, haben viele dieser Parteien im vorpolitischen Raum, glaube ich, erstens ihre Verhaftung stark verloren, weil ja diese Milieus sich teilweise auch vermischt haben oder Gewerkschaften ja total an Einfluss verloren haben. Und gleichzeitig hat man mit den sozialen Netzwerken einen ganz großen neuen Faktor im vorpolitischen Raum dazugewonnen. Und wenn man sich überlegt, wer in sozialen Netzwerken extrem gut aufgestellt ist, leider, dann ist das die AfD.
Also es ist noch ein bisschen abstrakt, glaube ich. Wir brauchen mal konkrete Beispiele. Also gerade wenn es um Social Media geht, klar, dann haben wir, glaube ich, da eine Vorstellung davon, dass da viel mit Memes gearbeitet wird, mit vielleicht mit Popsongs und so weiter, die dann auf eigene Inhalte gedreht werden. Aber was gibt es noch an konkreten Beispielen?
Naja, es gibt zum Beispiel Songs, wir alle kennen die Songs, die dann umgedichtet werden. Das sind Songs, die aus der Popkultur kommen, die auch deshalb so gut verhaften, weil Pop ja als Phänomen einfach keine Abgrenzung will, sondern Pop will sich ja alle holen und ist deshalb so offen nach allen Seiten. Und das ist eine extrem schlaue Strategie, sich Popsongs zu nehmen, wie jetzt beispielsweise bei dieser AfD-Wahlparty in Potsdam von den Atzen, dieses Hey, was geht ab, und den Rest erspare ich uns an Zeilen, der da gedichtet wurde. Alle kennen das, dieses Potenzial gleich mitzuklatschen, mitzusingen, mitzugrölen ist da, und wenn dann mal einer so Abschiebezeilen darauf reimt, dann klatscht man immer noch, bis einem womöglich mal ins Hirn diffundiert, oh Moment, was mache ich denn da? Und auch bei der Mode, bei Modelabels hat man das ja ganz stark in den 90ern schon damals gesehen. Da gab es die AfD nicht, aber es gab andere Parteien, die sich das Thema genommen haben. Memes und so weiter, diese ganze Meme-Kultur, das nehmen die sich alles. Also die sind wahnsinnig breit aufgestellt und transportieren ihre Botschaften auf sehr vielen Ebenen in den Alltag der Menschen hinein, wo Menschen erstmal gar nicht konkret mit dem Thema Politik rechnen, aber dann doch damit konfrontiert werden.
Mhm. Laura, bist du auch der Meinung, dass das jetzt sozusagen schon sich konkret auswirkt und wir deswegen die Erfolge der AfD haben?
Gut, das kann ich, glaube ich, gar nicht so ganz genau analysieren, dann, ob das so ist. Aber ich fand das gerade interessant, dass sie sich einen Song von den Atzen genommen haben, die ja nun tatsächlich aus so einer Rap-Szene kommen, die mit extrem frauenfeindlichem Rap zum Beispiel bekannt geworden ist. Und man da eigentlich schon immer so eine Transferleistung gemacht hat und den Text so ein bisschen ausgeblendet hat, als die bekannt geworden sind. Und jetzt ist dieser andere Text ja darüber gelegt worden. Und da blendet man dann auch wieder relativ schnell aus, was da eigentlich gesagt wird. Also deswegen finde ich es ganz interessant, dass sie in dem Fall nicht einen englischsprachigen Text genommen haben und da was Deutsches draufgepackt haben, sondern was Deutsches umgewälzt haben, was an sich auch schon mal wegen anderer Dinge in der Kritik stand, weil das ja, also ja, weil die ja wirklich aus einem Umfeld kommen, in dem ja die Texte wirklich stark gewaltvoll und stark misogyn sind. Mhm. Das fand ich in dem Fall wirklich einen ganz interessanten Punkt, dass es da so, dass sie damit assoziiert werden wollen und auch, ja, und jetzt ist es so ein Malle-Hit, den die da ja regelmäßig performen. Also einen Tag nachdem das in Potsdam da gegrölt wurde, sind die damit schon wieder in Malle aufgetreten.
Das ist natürlich alles andere als subtil, würde ich sagen. Wenn man jetzt von kultureller Hegemonie spricht, also ob es die schon gibt, ich würde sagen, das ist schwierig zu sagen, denn viele, insbesondere junge Wähler, die ja eben in diesen, also popkulturaffin sind und in den Netzwerken unterwegs, die führen eigentlich ganz andere Begründungen an, warum sie beispielsweise AfD wählen oder eben auch sowas wie BS wählen, nämlich Unsicherheit, was die wirtschaftliche Zukunft angeht oder auch ob Frieden herrscht, ob Krieg herrscht, da ob sie eben die viel zitierte Bevormundung haben wollen oder nicht. Also das würde ich dazu anführen.
Na, ich finde eigentlich noch einen ganz interessanten Punkt, dass da wenig oder das sehr leicht zu konsumierende Kulturprodukte, um es mal so zu nennen, eigentlich genutzt werden. Also da wird wenig Eigenes gemacht, da wird umgedichtet, da wird sich angeeignet auf eine Art und Weise. Aber Dinge, die irgendwie komplexer sind oder die herzustellen, auch mehr Handwerk oder so vielleicht erfordert. Mhm. Das fehlt dann so ein bisschen. Natürlich gibt es irgendwie auf den Festen auch die Bands, die da mit eigener sogenannter handgemachter Musik um die Ecke kommen. Aber das ist schon alles doch immer sehr, sehr wenig vielschichtig dann auch.
Ich glaube, was man auch sehen muss, ist, dass kulturelle Hegemonie herzustellen ja quasi ein Ziel ist, eine Strategie, um sich in die Breite zu bringen als Partei. Die Ursachen für den Erfolg der AfD, die liegen natürlich woanders. Die liegen, glaube ich, ganz klar in all den Krisen dieser Zeit, die wir haben und der Verunsicherung vieler Menschen und gerade bei jungen Menschen, wo die AfD ja leider sehr stark immer abschneidet in letzter Zeit. Da ist es ganz klar, dass diese Krisenhaftigkeit unserer Zeit ganz viele umtreibt und die AfD es einfach schafft, diese Ängste abzugreifen. Und das ist, glaube ich, kein neues Phänomen. Also die Krisen in einer kapitalistischen Welt, das geht quasi Hand in Hand mit dem Bearbeiten von faschistischen Parteien. Die AfD ist jetzt keine faschistische Partei, sie ist in Teilen faschistisch, würde ich sagen. Und ich glaube auch der Verfassungsschutz sieht es so. Aber Kapitalismus und Faschismus, die reichen sich quasi die Hand, weil der eine ständig Krisen produziert, die bei Menschen zur Sehnsucht führen, nach Führung, nach Stärke, nach Orientierung und Halt. Und Faschismus ist ja nichts als das Versprechen, hey, wenn wir alle in eine Richtung marschieren, und wenn ihr alle auf einen da vorne hört oder auf eine Gruppe oder so, dann wird alles wieder gut werden. Dann sind wir stark und werden gemeinsam diese Krisen überstehen. Mhm. Also diese beiden Dinge zusammen und sich die Kultur da jetzt so stark rauszugreifen, ist natürlich auch wahnsinnig schlau, weil wir ja anders als im 20. Jahrhundert, wo wir den staatenzentrierten Faschismus hatten, mit quasi ein Volk, ein Führer und so weiter, haben wir ja heute diese Kultur quasi weiß, cis, hetero, europäisch und so weiter. Also das verleiht dieser Bewegung natürlich auch Stärke, weil man diese Kultur in Ungarn genauso vertreten kann, wie man das in Deutschland tun kann, wie man das in den USA tun kann. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum die so wahnsinnig gerne in die Popkultur hineingehen und sich die Atzen raussuchen zum Beispiel. Oder Gigi D'Agostino, weiße Männer singen Songs, die bei weißen Menschen wahnsinnig gut verhaften. Und damit stützt man quasi wieder diese Idee von, das ist unsere Welt. Also die bedienen sich ja nicht bei Rap-Songs.
Ich denke natürlich, also vom Reflexionsniveau her ist das trotzdem nicht unbedingt einfach nachzuvollziehen. Also wahrscheinlich würden viele AfD-Sympathisanten das rundweg ablehnen, also dass sie dem sozusagen aufsitzen. Die Frage ist aber, wir wollten ja auch darüber sprechen, inwiefern die Medien darin involviert sind. Und wir haben ja gerade ausführlich über diese Doku BSW gesprochen und da natürlich auch Positionen der Partei wiederholt. Das schafft natürlich Aufmerksamkeit und ist im Sinne der Parteien, das kann problematisch sein. Aber die Frage, die sich grundsätzlich ja für uns Journalisten und Journalistinnen stellt, ist ja, ja, sollen wir da etwa nicht drüber berichten? Sollen wir das nicht wiederholen? Sollen wir das nicht klar machen anhand der Beispiele?
Also das muss man natürlich, darüber sprechen und das stimmt, das ist halt ein bisschen das Dilemma, in dem man dann steckt, dass man es wiederholt, dass es damit in der Welt ist, dass es je öfter man es reproduziert, egal ob man es kritisch einordnet, egal ob man sagt, das und das stimmt nicht, egal ob man die These dekonstruiert, man hat sie trotzdem letztendlich wiederholt, gesagt im Radio zum Beispiel oder irgendwo aufgeschrieben in einer Zeitung, auf einer Online-Plattform. Aber das führt natürlich trotzdem dazu, dass man es immer wieder machen muss, nur weil es sonst sozusagen immer weiter verhaftet. Das kann ja nicht bedeuten, dass man da dann sozusagen nicht mehr drüber spricht, sondern vielleicht auch erst recht.
Wobei ich manchmal glaube, man könnte schon überlegen, ob man wirklich immer darauf einsteigt, was jemand sagt, weil die natürlich daran interessiert sind, in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir sie haben, permanent Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und die können sich natürlich sicher sein, dass je radikaler sie in ihren Positionen und Forderungen werden, desto mehr Leute, desto mehr Medienschaffende werden auch draufschauen und das thematisieren. Und also eigentlich treibt man sich die ganze Zeit vor sich selbst her und wichtig wäre ja, und das fand ich eben auch so ein bisschen schwierig an dieser BSW-Doku, wenn man sich überlegt, worum es bei Politik ja eigentlich geht, dann geht es darum, Gesellschaft zu gestalten. Und der Fokus ist inzwischen schon ganz schön stark auf diesen einzelnen Personen, wie eben beispielsweise Sarah Wagenknecht oder Maximilian Krah. Und der Fokus ist, glaube ich, insofern auch deshalb legitimerweise darauf, weil die sehr vieles symbolisieren von dem, wofür ihre Bewegungen dann jeweils eben stehen. Aber eigentlich geht es bei Politik ja nicht um Personen und nicht nur um Thesen. Also natürlich muss man sich beides anschauen, aber man müsste sich eigentlich auch anschauen, was bedeutet das denn in der Praxis, was diese Leute wollen. Und ich glaube, das immer wieder sich anzusehen, was macht das eigentlich mit den Menschen, die von dieser Politik betroffen sind, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn diese Parteien sich immer mehr etablieren, stehen die auch wirklich für die Gruppen, für die sie behaupten zu stehen, wo man ja bei der AfD weiß, nein, natürlich überhaupt nicht. Also das ist ja eigentlich eine hardcore-kapitalistische Partei, die quasi arme Menschen noch ärmer machen würde und reiche Menschen noch reicher. Und trotzdem laufen sie immer rum und erzählen was von den einfachen Leuten und den kleinen Leuten, für die sie einstehen. Und ich glaube, dass Medien da schon einen Teil der Verantwortung mittragen, weil sie ein bisschen zu sehr einsteigen auf ja diese wie hat der Steffen Mau hat doch dafür einen so schönen Begriff, die Populismusbearbeiter oder so. Das nennt er in den Triggerpunkten als einen der Punkte eben, die solche Parteien extrem gut bearbeiten können.
Das medial verstärkte Wachsen von Rechtsextremen, das Konzept der kulturellen Hegemonie. Ja, Sie hören den Wochentalk hier im Kompressor und gleich geht es nach all der Schwere noch um was Nettes und was Niedliches, um Baby-Hippos auf Social Media. Aber auch da bleibt natürlich der kritische Blick nicht aus. Zwergflusspferd Mudeng ist nicht nur seit seiner Geburt vor 2 Monaten der Star eines thailändischen Zoos, es ist auch ein Internetphänomen mit Fanbase und einem eigenen Song. Mudeng, das Zwergflusspferd, kurz davor ist ja bereits in Berlin Toni geboren worden, ebenfalls ein Tier dieser Art, das auch große mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Meine beiden Kolleginnen Popkultur, Wochenkotalk, Laura Helena Voth und Maria Latkovic verfolgen das Ganze mit, ja was eigentlich, Freude oder Befremden, Laura?
Also ehrlich gesagt, ich mit großer Freude. Mudeng ist ja relativ schnell zu so einem globalen Meme-Phänomen geworden. Und was ich daran schön fand und was mich erfreut hat, war zum Beispiel ein Meme, wo gesagt wird, Mudeng ist eine Lifestyle-Ikone und als solche müssen wir sie anerkennen. Und dann werden die Gründe angeführt. Die Gründe sind, ist immer sehr gut befeuchtet, ist immer slightly blurry, also immer leicht verschwommen auf Fotos, schreit oder schläft und ist rund. Also ein bisschen hat das was Widerständiges, ehrlich gesagt, wenn man das so sehen möchte, weil dieses kleine, glitschige, dicke Nilpferd sich Dinge erlaubt, die wir uns eigentlich nicht erlauben, nämlich kompliziert sein, Bedürfniserfüllung, rund sein vielleicht auch im weitesten Sinne. Und dann spielt da auf einer Metaebene noch mit rein, dass diese extrem, also dieses kleine Zwergflusspferd sieht ganz glitschig aus und ist auch ganz glitschig. Das produziert nämlich eine Flüssigkeit, die so leicht rosa ist, dass die Sonne, dass die Haut dieses Tieres vor der Sonne schützt, wenn es länger nicht ins Wasser kommt. Und gleichzeitig ist es ein totaler Skincare-Trend, der damit auch wieder zusammenkommt. Das heißt, ganz viele junge Frauen erkennen sich darin wieder, wenn sie so schläfrig rumliegen und die Haut so total glänzt, weil man sich mit Vaseline vollgeschmiert hat. Das fand ich so die eine Lesart, die ich ganz schön darin fand. Und dann gibt es natürlich noch die andere, wo man sagen muss, das ist natürlich auch immer ein bisschen seltsam, dass wir Tiere, solange sie halt klein und süß sind, dann süß finden und danach halt nicht mehr, weil das ist ja kein dauerhafter Zustand, so eine Infantilisierung von Natur, von Tieren, von so einem Umgang mit der Natur. Das waren so die zwei Sachen, weswegen mich das interessiert hat.
Mhm. So hört sich das übrigens an. Maria, was sind deine Eindrücke und Gefühle dazu?
Ich dachte gerade noch über die Skincare-Routine nach und dann das Geräusch. Also ich muss sagen, ich war ungefähr Mittwoch durch mit dem Thema Mudeng, weil ich da, ich glaube bei TikTok, aber vielleicht was auch Insta, ein Video sah, wie jemand auf Dolly Partons Jolene Mudeng sang. Also so Mudeng, 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 Mudeng. Und ich dachte nur, okay, jetzt ist Schluss. Also, andererseits finde ich eben genau, wie Laura sagt, dass man immer wieder diese Tiere hat. Also es ist ja egal, ob es jetzt, gut, man kannte das auch schon bei dem Eisbären Knut, wobei das Internet damals nicht so mit den sozialen Netzwerken ihn rumgereicht hat, aber die Grumpy Cat war ja auch zum Beispiel, die war jetzt nicht besonders süß. Hm. Die war einfach mega grumpy, womit man sich aber auch sehr gut identifizieren konnte. Dann glaube ich, gab es doch in den USA auch dieses Flusspferd Fiona,
ja,
das doch auch so einen eigenen Channel am Ende hatte. Also nicht TikTok oder Insta, aber ich glaube, da wurde dann ein Dauer-Livestream etabliert, damit man immer gucken konnte, was Fiona
das
in ihrem Gehege macht.
Das wird bei Mudeng jetzt auch gemacht.
Ja.
Aber eigentlich interessanterweise nicht, damit man es immer beobachten kann, sondern um das Tier besser zu schützen, weil Leute in dem Zoo eben schon Gegenstände da hineingeworfen haben, damit Mudeng irgendwas Witziges macht. Und um das Tier davor zu schützen, wird ein Livestream eingerichtet, den man aber natürlich auch angucken kann. Das heißt, alle haben was davon.
Ja, nur ist die Frage, was verrät das über uns? Was bedeutet das für uns? Und ist das eigentlich auch alles so angemessen? Denn Tierschützer sind ja nicht begeistert.
Also ich glaube, die dunkle Seite tatsächlich so ein bisschen davon, warum man Babytiere immer so niedlich findet, ist ein Gefühl von Kontrolle. Da, wenn man so ein wildes Tier hat, das hat man nicht unter Kontrolle, es liegt im Namen, ein wildes Tier. Aber so ein Babytier, da hat man immer noch so eine vermeintliche Idee davon, dass man das kontrollieren könnte. Und eigentlich muss unser Verhältnis zur Natur ja ganz anders aussehen. Es darf ja nicht immer so gedacht werden mit, was macht das mit mir? Wie stehe ich zur Natur? Weil die Natur interessiert sich ja eigentlich gar nicht dafür, ob der Mensch da ist oder nicht. Und es wäre viel besser für die Natur, wenn wir nicht da wären und uns mal nicht immer fragen würden, was das mit uns macht. Also ich finde, da wird auch auf einer Metaebene natürlich auch irgendwie ein ja, relativ unschöner Umgang mit der Umwelt angesprochen und mit Tieren allgemein. Zoohaltung sind natürlich auch Dinge, die man da in Frage stellen muss. Und gerade diese Zwergflusspferde, die nicht hochgezüchtet sind oder sowas, wie man jetzt denken könnte, sondern die es auch in freier Wildbahn gibt. Von denen gibt es aber nur noch 2500 Stück, also verschwindend geringe Zahl.
Was wenn, ja für die Züchtung sprechen würde im Zoo, ne?
Wenn sozusagen Toni und Mudeng jetzt dafür sorgen würden, dass man da vielleicht einen anderen Umgang mitfinden könnte, wäre das toll. Ich befürchte allerdings, dass sobald die quasi die unschöne Pubertät erreichen, das Interesse dann auch wieder versickert, weil dann sind die ja gar nicht mehr so süß und tapsig, dann wissen die ja schon, wie sie durch die Gegend laufen und vor allem sind Flusspferde dann auch gefährlich. Wenn Mudeng dann den Pfleger beißen würde, wäre das jetzt nicht mehr so süß und zahnlos.
In der Tat, in freier Wildbahn erreichen die bis zu 70 km/h kurzzeitig beim Sprint.
Glaubt man nicht, wenn man es jetzt sieht.
Also nicht Zwergflusspferde, aber normale Flusspferde.
Wobei ich noch über eine Sache nachdenken musste, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mudeng erfüllt ja eigentlich das klassische Kindchenschema, das man auch bei vom Menschen kennt, nämlich hohe Stirn, große Augen, kleine Nase, kleines Kinn und so weiter, diese chubby Wangen. Und beim Menschen weiß man ja, dass das dazu führt, dass je mehr ein Gesicht das Kindchenschema mitbringt, desto größer ist der Wunsch des Beobachters oder der Beobachterin, dieses Wesen zu schützen. Und dann dachte ich, vielleicht liegt das schon auch daran, dass wir immer alle so fasziniert auf diese süßen Tiere schauen, weil wir halt, weil die irgendwie so einen Schutzinstinkt in uns auslösen, weil sie so süß sind und irgendwas zutiefst Soziales in uns helfen will, natürlich total gefiltert durch dieses, es ist auch hübsch, Ding, aber das fand ich schon interessant. Und worüber ich auch nachdenken musste, mir ist eingefallen, das allererste Video auf YouTube war doch von einem der YouTube-Co-Gründer und hieß Me at the Zoo. Und also ich weiß nicht, warum es mir eingefallen ist, aber in den Zoo zu gehen und in den Zoo zu gucken, scheint irgendwie auch eine menschliche Konstante zu sein, seit es das Internet gibt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es kommen verschiedene Dinge zusammen. Und eigentlich wollte ich total viele kritische Dinge sagen. Und jetzt denke ich immer nur an das Skincare-Zwergflusspferd.
Ich glaube, was ich daran interessant finde, ist nämlich genau das. Natürlich, kleine Tiere lösen in uns so einen Beschützerinstinkt aus. Oh Gott, das ist ein Baby, wir müssen das beschützen. Aber dann kommt da halt dieses glitschige Flusspferd. Bei Knut, finde ich, wo man sich denkt, das ist ganz weich und es fässt sich bestimmt schön an. Fand ich das irgendwie nachvollziehbarer als bei dem Flusspferd, wobei ich mich auch nicht davon freimachen kann, dass ich es irre süß finde.
Also, ihr merkt, ich bin nicht ganz so eloquent bei diesem Thema, aber ich habe mit großer Freude gelauscht und finde das auch trotzdem spannend. Und wenn man ja zu all dem die Flusspferde selber fragen würde, dann wäre dies die Antwort. Also eine gewisse Skepsis höre ich da raus. Das war der Popkultur-Wochentalk im Kompressor. Herzlichen Dank an Maria Latkovic und Laura Helena Wurth. Danke.
Danke euch.